Ja, heute gibt es eine ganz besondere Episode mit Ulrich Grillo. Er ist Vorstand und CEO der Grillo Werke aus Duisburg. Das ist ein wirklich schon sehr, ja, lange existierendes Traditionsunternehmen. Ulrich hat nebenbei auch noch Aufsichtsratsmandate, ist zum Beispiel der Aufsichtsratschef von Rheinmetall. Das ist ja auch gerade ein Unternehmen, was sehr prominent und immer wieder in der Presse ist. In diese beiden Rollen und auch in weitere Aufsichtsratrollen, die er hat, sind wir eingetaucht. Ulrich bezeichnet sich selbst und ist auch offensichtlich in den Medien ein sehr starker Industriepolitiker. Was das bedeutet, haben wir auch im Podcast einmal beleuchtet und natürlich auch mal auf die Familienunternehmensgeschichte geguckt. Ihr kriegt heute also wirklich eine sehr unique Perspektive auf C-Level. Einerseits selbst Vorstand eines Traditionsunternehmens, andererseits Aufsichtsratschef von Rheinmetall und dann natürlich auch noch das Thema Chemie, Rohstoffe. Also ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein und heute lernen wir von Ulrich Grillo, dem Vorstand der Grillo-Werke. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Ulrich, willkommen im Podcast.
Willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Danke, ich bin heute zu Gast bei euch. Starten wir doch gleich mal rein. Wer bist du und was machst du heute?
Ja, Ulrich Grillo. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Grillo-Werke. Der Name ist natürlich nicht zu verheimlichen, eine Familienfirma, Familienunternehmen. Ist 1842 gegründet und insofern 186 Jahre alt. Duisburg, Hamborn ist die Zentrale. Wir haben verschiedene Produktionsstätten und versuche, das Unternehmen in die nächste Generation zu geben.
Okay. Da spricht man ja auch immer von Enkelfähigkeit, oder?
Ja, das Wort enkelfähig finde ich eigentlich gut. Das hat ein Nachbar Haniel, die sind noch ein bisschen älter, die sind, glaube ich, 260 Jahre alt, auch hier in Duisburg-Ruhrort ansässig, haben die erfunden, aber auf jeden Fall genutzt und das enkelfähig. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Bezeichnung, weil das eigentlich zeigt, das ist das Ziel, das Unternehmen eben in die nächste Generation zu geben, nächste Generation der Eigentümer, aber auch, und das ist bei uns auch so, auch an die nächste Generation der Mitarbeiter, denn wir haben natürlich schon eine große Verantwortung, auch für die Mitarbeiter. Wir beschäftigen rund 1200 Leute, das sind auch, ich sag mal, 1200 Familien. Die einen oder anderen Mitarbeiter sind schon in der dritten oder vierten Generation hier. Mhm. Viele kennen mich auch noch als kleinen Jungen, wo ich hier dann mal gearbeitet habe oder als Student, Werkstudent. Und insofern ist eine Verbundenheit und deswegen enkelfähig auf beiden Seiten, also eigentümerseitig und mitarbeiterseitig.
Okay, das heißt, man muss aber dann schon so denken, dass es in 20, 30 Jahren noch funktioniert, oder?
Ja klar, also das soll auch in 100 Jahren noch funktionieren. In, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, 186 Jahren, also in 24 Jahren soll es funktionieren, haben wir den 200-jährigen Geburtstag. Den würde ich auch gerne noch selber miterleben. Da bin ich dann, ich bin jetzt 66, also das sollten wir eigentlich schaffen, hoffnungsvollerweise. Vielleicht kann ich ja noch aufrecht gehen, wäre ja auch schön. Nein, aber ob das 200 Jahre oder wie viel auch immer ist, das ist natürlich das Ziel, das in die nächste Generation zu geben. Die muss nicht unbedingt das Unternehmen führen, wie ich es jetzt in diesem Fall tue. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also es gibt einen Unterschied zwischen Familien geführt und Familien kontrolliert. Ja. Und aber zumindest, wenn es als Familienunternehmen erhalten werden kann, ist gut.
Wir schieben die paar Gedanken auf jeden Fall mal in den hinteren Teil und porträtieren erstmal ein bisschen, was macht Grillo eigentlich? Also wie kommt man mit Grillo in Kontakt, wenn man jetzt nicht gerade selber in der Industrie tätig ist?
Ja. Also Grillo ist klassisch Zinkverarbeiter und tätig in der Schwefelchemie. Wir sind 1842 gegründet, das war eine Eisenbahnhandlung in Mülheim. Seit 1849 sind wir in Duisburg tätig, damals war es auch eine Zinkhütte. Also Zink verarbeiten zu verschiedenen Produkten. Heute ist Zink bei uns anzusetzen. Es gibt die Firma Rheinzink, Bauzink, die machen Regenrinnen, Regenfallrohre, Fassaden, Dächer, Weltmarktführer. Da kennt man Zink sehr gut. Haben großen Marktanteil, also insofern die Wahrscheinlichkeit, dass viele der Zuhörer auch zu Hause eine Zinkdarinne haben, die ist relativ hoch. Wenn nicht, dann gibt es auf jeden Fall Potenzial, kann ich nur zu raten. Die hält auch 100 Jahre. Wir machen Zinkdraht zum Beispiel für die Spritzverzinkung, für den Korrosionsschutz. Stahl rostet ja und durch Zink wird das geschützt. Das ist bei Metallteilen, bei Brücken, in der Sanierung, bei Parkhäusern, überall wo Stahl oder Stahlbeton ist, da haben wir Verfahren, um das vor Korrosion zu schützen. Also nachhaltig, Ressourcenschutz, ein wachsender Bereich. Wir haben Zinklegierung, Zamak, Zink, Magnesium, Kupferlegierung für die Automobilindustrie, für Teile, verschiedene Teile im Auto, in der Bauindustrie, bei den Fenstern, die Türgriffe und so weiter, sind aus Zinkdruckus gemacht. Also viele Produkte aus Zink, Zinkpulver, das ist ein wichtiger Teil, Zinkpulver für Batterien, für alkalische Batterien, also alle alkalischen Batterien, die Wahrscheinlichkeit, dass da Grillo-Zinkpulver drin ist, die ist aufgrund unseres Marktanteils relativ hoch. Mhm. Wir beschäftigen uns dadurch auch mit der Energiespeicherung, das ist natürlich ein aktuelles Thema. Wir machen Zinkoxid für verschiedene Anwendungsbereiche, für die chemischen Anwendungsbereiche und unser Startup, was wir haben, Oviva, die machen mikronisiertes Zinkoxid für die kosmetische Industrie, für Sonnenschutzmittel, sehr stark wachsend und das ist hochinteressant. Das war jetzt mal ein Ausschnitt in unserem Zinkbereich und Schwefelchemie. Bei der Verhüttung von Zink in der Zinkhütte entsteht immer Schwefelsäure. Deswegen haben wir seit 1882, 83 auch einen Bereich Schwefelchemie. Und da haben wir verschiedenste Produkte, die mit der Sie, mit der du oder ich kaum in Berührung kommen, aber die dann mittelbar über verschiedene Lebensmittel, kosmetische Industrie, Fasern, verschiedenste Produkte B2B und dann weiterverarbeitet werden, mit der wir in Berührung kommen. Das ist hochinteressant und eigentlich auch unser margenstärkster Bereich und auch wachsender Bereich.
Okay, das heißt, die Zuhörenden können auf jeden Fall schon mal bei so Themen wie Batterie, Kosmetik, Rostschutz und solchen Sachen.
An Grillo denken und Regenrinnen auch, also insofern, genau. Ja, da gibt es viele, viele Produkte.
Sehr gut. Du hast schon gesagt, 1842 gegründet, 1200 Mitarbeitende. Was gibt es noch so für Rahmenbedingungen oder Fakten, die man sagen kann, so Standorte, wo seid ihr überall?
Ja, wir haben Standorte, heute wie gesagt, der Schwerpunkt ist in Duisburg, dann haben wir einen Standort in Frankfurt auf dem ehemaligen Höchstgelände, da machen wir Chemie, in Goslar im Harz. Da wird Zinkpulver, Zinkoxid gemacht, bei der Rheinzink in Datteln. Da machen wir ein großes Zinkwalzwerk. Wir haben in Frankreich eine Fertigung von Rheinzink noch, wo wir Bleche weiterverarbeiten. Wir haben in Belgien eine Drahtfertigung. Das sind also heute 6 Produktionsstätten und wir haben rund 25 bis 30 Niederlassungen, Vertriebsniederlassungen. Auf allen 5 Kontinenten in Australien sind wir durch einen Vertreter vertreten, aber ansonsten sind wir sehr international und sind schon ehrlicherweise, ich glaube, 1890 nach Amerika gegangen mit der Chemieindustrie New Jersey und sind also schon relativ für ein Familienunternehmen, für ein überschaubar großes Familienunternehmen relativ früh auch ins Ausland gegangen.
Mhm. Gehen wir da ein bisschen auf die Familiengeschichte auch gerne mal ein bisschen ein. Du bist ja eigentlich Italiener. Oder?
Ja, wir leben ja hier in Duisburg-Marxloh, ist unsere Zentrale, Firmenzentrale, sehr stark migrationsgeprägt. Wir haben, ich glaube, 68% der Bevölkerung von Duisburg-Marxloh hier haben Migrationshintergrund. Viel Türken natürlich, die schon in dritter, vierter Generation auch hier sind. Und ja, wir sind Italiener, also die Vorfahren sind aus Italien geflüchtet, vor allerdings schon gut 400 Jahren. Also wir sind jetzt in der 12. Generation und glaube ich ganz gut assimiliert, aber Grillo ist halt italienisch die Grille, deswegen ist die Grille das Tierchen, neudeutsch auch Heuschrecke, ja unser Familienwappen und die Heuschrecke sind ja noch in anderen Themen verbunden. So und das ist die Familie und wir fühlen uns natürlich wohl, wir fühlen uns ehrlicherweise nicht als Italiener. Man muss auch sagen, die Grillos haben im Ruhrgebiet eine gewisse Historie, wo ich auch stolz drauf bin, dass ich sie fortführen darf. Denn es gab ja 2 Brüder, Wilhelm Grillo, das war der Gründer unseres Unternehmens, und Friedrich Grillo, sein Bruder. Das waren die Mitgründer des Ruhrgebiets. Gerade Friedrich Grillo war sehr aktiv, hat im Ruhrgebiet Zechen gegründet, Stahlwerke gegründet, gekauft. Er hat sogar eine Bank gegründet in Essen, die ist dann in der Deutschen Bank aufgegangen. Es gibt in Essen auch das Grillo-Theater, das hat er gespendet. Also vielfältige industrielle Aktivitäten von beiden Seiten. Und insofern, dass ich sie irgendwie ansatzweise fortführen darf, ist eine Ehre.
Interessant, ja. Also ich glaube, wenn man Grillo noch ferner was wissen will, findet man natürlich bei uns unten in den Shownotes auch die Links zu euch. Man kann sich schlau machen und findet, glaube ich, auch viele Sachen auch schon im Internet porträtiert. Schauen wir uns mal an, wie du da jetzt sozusagen hingekommen bist. Ja, wie das bei dir angefangen hat. Ich habe gelesen, du hast ja mal in der Bank und in der Beratung gestartet. Erzähl doch mal so ein bisschen deine Story.
Ja, ich habe, das war immer die Politik bei uns, dass man als Familienmitglied nicht unbedingt ins Familienunternehmen muss, sondern dass es frei bleibt. Und insofern erstmal sinnvollerweise draußen woanders in der freien Wirtschaft was lernen. Also ich habe eine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank. Dann habe ich BWL studiert in Münster und dann überlegt, was mache ich. Dann war ich 2 Jahre bei Arthur Andersen in Frankfurt in der Wirtschaftsprüfung. Das hat viel Spaß gemacht, damals nach dem Studium da in Frankfurt, großes Business, war klasse. Danach war ich dann 4 Jahre in Unternehmensberatung bei Ethicani, bei einem amerikanischen Beratungsunternehmen, Sitz in Düsseldorf, aber viel unterwegs. Und ganz untypisch davon, ich war ungefähr von den 4 Jahren, war ich knapp 2 Jahre im damaligen Hösch-Konzern tätig. Den gibt es gar nicht mehr, der ist dann von Krupp aufgenommen worden und mit Krupp dann fusioniert Krupp und Thyssen. Und das war untypisch, dass ich so lange in einem Unternehmen war. Habe ich viel gelernt, auch irgendwie so ein Unternehmen funktioniert, wie ein größeres Unternehmen tickt. Und das war eine spannende Zeit. Dann habe ich die andere Hälfte der Beraterzeit 2 Jahre in Ostdeutschland, Berlin und Ostdeutschland zugebracht. Das war damals von 91 bis 1993, also Nachwendezeit, und wo natürlich viel in Ostdeutschland zu restrukturieren war. Das war auch eine spannende Erfahrung, die macht man nur einmal im Leben, das war nur mal Zufall so. Und ich muss sagen, da habe ich schon viel gelernt, das war schon teilweise sehr schwierig. Und wenn man da heute rumfährt, da sieht man schon, was da passiert ist. Also war eine spannende, lehrreiche Zeit. Dann habe ich aber gesagt, das fragt man sich da irgendwo nach einer Beraterzeit, will ich entweder Berater bleiben oder ich muss frühzeitig wechseln. Ich bin dann damals 1993 zur Rheinmetall AG in Düsseldorf gewechselt. Das war damals ein Mischkonzern, Rüstung, Defense, aber auch Maschinenbau, auch Büromöbel, Automotive, also sehr, sehr, sehr breit. War dann in der Holding, Controlling, war dann mal in Büromöbelsparte, bin dann 1999 in den Vorstand der Rheinmetall DTEC AG, also Wehrtechnik, damals gekommen. War dann Finanzvorstand und operativ in Bremen. Also habe verschiedenste Job gemacht. Ich habe da einen Vorstandsvorsitzenden gehabt, der wollte mich fördern. Habe dann in jungen Jahren riesen Herausforderungen, war auf einmal Chef von 3000 Leuten in Bremen, 3000 Ingenieuren. Und als blutiger Kaufmann war das schon herausfordernd. Das waren Ingenieure, das war wehrtechnische Elektronik. Aber viel gelernt, viel auch gelernt zu improvisieren. Ich sag mal, ich stand viel und oft vor Herausforderungen, wo ich mich dann morgens gefragt habe, wie schaffst du das eigentlich, wie kriegst du das hin? Und ich habe es dann irgendwo hingekriegt. Hatte natürlich gewissen Mut muss man haben, ja, also man darf sich nicht verstecken. Und dann hat es geklappt, aber dann habe ich mir dann irgendwann überlegt, bei Rheinmetall, ich hätte dann in den Obervorstand einrücken können und hatte natürlich auf der anderen Seite eine Familiengesellschaft im Rücken, war noch zu Rheinmetall-Zeiten, ich glaube 1996 bin ich oder 1997 in den Aufsichtsrat der Grillo-Werke gekommen, als Familienmitglied, und bin dann 2001 in den Vorstand eingetreten, bin dann bei Rheinmetall ausgeschieden, bin dann in den Vorstand eingetreten. Damals war meine Cousine die größte Aktionärin, hat mich gefragt, hör mal, jetzt, haben wir 2/3 von der Rheinzink gekauft, jetzt haben wir das Unternehmen extra vergrößert, das musste kommen. Und dann war natürlich auch die Tradition irgendwo, mein Vater war im Unternehmen, mein Großvater war im Unternehmen, ich bin die 5. Generation. Und da war es Verpflichtung, Ehre, wie auch immer, dann auch ins Familienunternehmen zu gehen. Aber eben, und das, ich glaube, im Nachhinein hat sich das bewährt, 14 Jahre erstmal woanders gearbeitet, gelernt, bis ich ins Familienunternehmen gegangen bin. Und ich finde das, ich will keine Ratschläge geben, aber ich finde das für Familienmitglieder eigentlich gut, wenn man woanders lernt. Bei mir war es dann auch so, bei Rheinmetall ging die Karriere relativ schnell. Das heißt, auch die Mitarbeiter, die Führungskräfte hier bei Grillo, die konnten sehen, so ganz doof ist der nicht. Ja, der hat schon was geschafft, der hat schon was erreicht. Und das schadet ja auch nichts, wenn die Leute merken, der kommt vielleicht nicht nur wegen des Namens dazu, sondern vielleicht hat er auch irgendwas auf der Pfanne.
War das dann klar, dass du irgendwann zurück ins Familienunternehmen, also dir während der Zeit, oder war das nicht klar?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Vater, wie gesagt, mein Vater hat 35 Jahre hier gearbeitet. Ich sitze auch in seinem ehemaligen Büro, das ist dann ein bisschen renoviert, aber wie auch immer. Aber das war überhaupt nicht klar. Wir hatten damals auch einen kleinen Anteil nur als Familie, 1, so und so viel, fast 2%. Weil mein Vater, mein Großvater nicht dazu gekauft haben. Das hat historische Gründe. Und also es war überhaupt nicht klar. Aber ich habe es dann freiwillig in freien Stücken gemacht. Ich habe es dann meinem Vater erzählt damals. Der war natürlich happy und war stolz. Aber er hat mich überhaupt nicht gedrängt. Also das war eine völlig freie Entscheidung und fand ich auch gut. Und ich glaube, das kann auch nur der Weg sein. Es ist ein Fehler, das passiert, hört man manchmal, dass dann Nachfolger, Nachfahren, Kinder irgendwo reingedrängt werden ins Familienunternehmen. Das muss freiwillig geschehen, weil sonst macht das keinen Sinn. Das habe ich gemacht und habe nicht bereut. Ich habe dann ja auch in den ersten Jahren massiv investiert, dann meine Beteiligung auf 10% erhöht, durch Aktienkäufe, Kapitalerhöhung, weil ich schon gesagt habe, als Namensträger in dem Unternehmen, da möchte ich auch einen bedeutenden Anteil haben. Und insofern bin ich dann eben Unternehmer, Familienunternehmer, und war eine gute Entscheidung.
Und jetzt heute bist du ja auch bei Rheinmetall wieder aktiv.
Ja, ich habe dann im Unternehmen, ich bin seit 2004 dann Vorstandsvorsitzender bei Grillo, bin ich immer noch. Ich habe aber auch noch andere Sachen nebenbei gemacht. Ich bin dann, habe immer verschiedene Aufsichtsrats- und Beiratsmandate gehabt, weil ich das gut finde, das gibt einem guten Impuls. Man sieht woanders, man lernt eine ganze Menge dazu und kriegt Blick, Weitblick auch in andere Unternehmen, andere Funktionsweisen, andere Technologien. Und verschiedene Aufsichtsräte hat man gehabt, und ich bin dann 2016 gefragt worden, damals von dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Rheinmetall, den ich noch aus früheren Zeiten kannte, ob ich ihm nachfolgen wollte, ob ich in den Aufsichtsrat eintreten wollte. Mein Herz hing schon lange an dem Unternehmen. Ich habe da 8 tolle Berufsjahre gehabt, verlebt. Ich kenne viele Leute, kenne auch den heutigen CEO Armin Papperger gut, kannte ihn damals schon gut und hatte irgendwo auch eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, und deswegen macht mir diese Aufgabe heute besonders viel Spaß. Das Unternehmen ist natürlich in einer besonderen Situation, aber einfach nur, wie gesagt, man kennt viele Leute und hat da Emotionen daran. Ich bin parallel ja noch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei E.ON, Riesenunternehmen mit einem Riesenergebnis und großen Umsatz, hochspannend. Ich habe mich immer mit Energie beschäftigt, mit diesen Themen, es macht mir auch viel Spaß, ist was anderes als natürlich Rheinmetall, aber auch, es führt mich auch weiter, bringt mich auch weiter, und diese Ämter, die kosten ein bisschen Zeit, das ist überschaubar. Und aber der Tag ist ja lang und die Wochenende auch. Also insofern, sie bringen mich auch weiter. Ja, und das ist, glaube ich, gut, wenn man nicht nur mit dem Brennglas fokussiert auf sein eigenes Aufgabengebiet guckt, sondern ein bisschen weiter guckt. Und das habe ich eigentlich immer gemacht.
Wenn du jetzt zurückblickst auf die ganze Laufbahn bis jetzt heute, was würdest du sagen, wenn man das in einen Ratschlag zusammenfassen würde, wie würdest du den formulieren?
Also mutig sein, nicht scheu vor Arbeit, also man muss sich schon engagieren, Engagement zeigen, Interesse zeigen und dann voranschreiten und bei Rückschlägen nicht gleich einknicken, sondern versuchen weiter zu kämpfen. Aber auch notwendige Gelassenheit zu wahren. Also Verbissenheit ist auch nicht karrierefördernd. Also Verbissenheit macht auch keinen Sinn.
Okay. Du hast vorher auch gesagt, manchmal steht man schon auf und fragt sich dann, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Was muss man dann machen, dass man dann auch weitermacht und nicht einknickt?
Naja, also ich bin organisiert. Das Erste, was ich morgens mache, oder wenn ich im Büro bin oder auch manchmal zu Hause schon, das sage ich auch meiner Familie, oder wenn die meinen, das ist so viel, ich mache mir einen Zettel. Ja, das habe ich schon als Wirtschaftsprüfer gelernt, ich mache mir einen Zettel, die Aufgaben, die ich mir heute vorgenommen habe, der wächst manchmal, aber wenn man Haken macht, wenn man was durchstreicht, wenn man es erledigt hat, es gibt kaum schönere Sachen. Ja, und wenn der Zettel dann abends kleiner geworden ist oder wenn man vielleicht mal einen von den vielen Zetteln wegtun kann, das ist auch gut. Also das ist, hört sich blöd an, einfach an, aber einfach versuchen, sich zu organisieren. irgendwann wird man dann auch organisiert. Ich weiß, ich habe mit jungen Jahren, als ich bei Rheinmetall war, da war ich Chef in Bremen von 3000 Leuten. Der ist in Atlas Elektronik und gleichzeitig Finanzvorstand in Ratingen und habe auch noch zu Hause ein Haus gebaut. Ich war völlig überlastet eigentlich, ja. Und damals war ich schon organisiert. Insofern hatte ich schon in jungen Jahren einen Fahrer. Der hat mich dann morgens, weiß nicht, um 4:30 zu Hause abgeholt. Da war ich in Bremen. Wahrscheinlich der Erste, weil die anderen kamen später. Dann habe ich mittags, dann bin ich nach Ratingen gefahren und habe dann noch das Thema Finanzvorstand. Also das war, wenn ich das nicht irgendwie einigermaßen organisiert hätte oder man mich auch organisiert hat mit Büro, mit Fahrer, dann wäre es schwierig gewesen. Also sich selbst zu organisieren, versuchen, das hinzukriegen und vor allen Dingen auch, und das habe ich aufgrund der vielen Aufgaben, die ich auch teilweise parallel hatte, gelernt, auch mal zuzulassen, dass man eben nur 90% oder 95% schafft oder auch meinetwegen 85%. Ich muss nicht alles 100%, denn wenn ich alles 100% hinkriegen will, am besten 105%, ja, dann verfranse ich mich und dann wird man auch nicht zufrieden. Ja, also das bringt nichts. Aber man muss auch mal zulassen, dass man eben nicht alles hinkriegt und dass man auch mal eine Unsicherheit hat und dass man auch mal eine Fehlerkultur akzeptiert.
Mhm. Bei sich selbst, meinst du? In dem
bei sich selbst, vor allem, ja, bei mir selbst natürlich. Mhm. Das muss ich auch bei anderen akzeptieren. Gute Frage, super, weil ich sag mal, was ich für mich zulasse, wenn ich mir sage, ich kann auch mal einen Fehler machen, andere machen auch Fehler. Ich habe auch ein Motto, auch andere, meine Mitarbeiter, wie auch immer, so können alle Fehler machen, die sollen nur einen Fehler nicht machen. Wenn sie einen gemacht haben, bedeutenden Fehler, dann sollen sie zu mir kommen, sollen sie sagen, das und das ist so gelaufen, das und das war ein Fehler, werden wir schon gemeinsam lösen. Ist noch keiner von mir gehängt worden oder wie auch immer. Ja, also das Offen und Vertrauen, dass man auch Fehler zugesteht und das erwarte ich auch von mir, das kann ja passieren, man kann, Mensch ist fehlerfrei und kann auch nicht von sich verlangen, dass er fehlerfrei ist und muss auch nicht alles 110%ig erledigen. Geht auch gar nicht, dann wird man nämlich verzweifelt. Ja? Mhm. Und das muss man zulassen.
Jetzt machst du das ja schon lange Vorstand, also bist ja schon lange Vorstand. Manche schaffen das dann vielleicht auch nicht und machen das vielleicht nur 5 Jahre und merken, dass es nichts für einen ist. Was muss man denn so für Eigenschaften bei sich überhaupt selber haben oder entwickeln, dass man das auch lange machen kann?
Wenn man merkt, dass man es nicht kann, nicht will, da muss man auch die Traute haben, den Mut haben zu sagen, das ist nichts für mich, ich möchte was anderes machen. Man muss natürlich einen Führungswillen haben. Der Vorstand führt irgendwo, als Unternehmenschef führe ich natürlich dieses Unternehmen. Ja, also ich muss das auch wollen. Ich muss die Aufgabe, die ich wahrnehme, muss ich auch wollen. Die muss ich wahrnehmen wollen. Mhm. Und ich muss führen wollen. Ich muss Verantwortung übernehmen können. Ich darf nicht, wenn ich eine Verantwortung habe, und das habe ich natürlich als Unternehmenschef oder als Chef von irgendeiner Organisation, wenn ich dann wegen der Verantwortung nachts nicht schlafen kann, das ist schlecht, das passiert mir natürlich auch ehrlicherweise, dass ich mal nachts nicht schlafe, aber nicht dauernd, nicht wegen der Verantwortung. Also ich muss gerne Verantwortung übernehmen wollen, ich muss gerne führen wollen, ich muss gerne, ich sag mal, vielleicht ein bisschen härter, ein bisschen länger arbeiten wollen, auch mal die Extrameile gehen wollen. Und ich muss eine Ambition haben, ich muss ehrgeizig sein. Aber wenn ich das alles oder wenn ich irgendwas davon nicht habe, ist das nicht schlimm, ist das völlig okay, weil es können nicht alle Chefs sein, alle Vorstandsvorsitzenden haben, aber sagen wir mal, die es werden wollen, hilft das schon.
Was ist denn deine Ambition?
Möglichst lange gesund alt zu werden, könnte man jetzt sagen, das ist natürlich schon irgendwo eine Ambition, wenn man etwas älter ist, denkt man da zunehmend drüber nach. Meine Ambition ist vor allen Dingen, dieses Unternehmen nachhaltig, stabil, wachsend der nächsten Generation zu übergeben. Das muss jetzt nicht die nächste Generation in der Führung sein, aber der nächsten Eigentümergeneration. Aber auch für die Mitarbeiter wichtig, die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben in den letzten Jahren durchaus, wir sind in einer Branche tätig, wo wir durchaus hier und da auch Personal abbauen mussten, teilweise auch signifikant. Das tut weh, das macht man nicht gerne. Da gibt es gerade in einem Familienunternehmen noch ein bisschen mehr Verbundenheit. Aber ich spreche das deswegen an, weil schon mein Ziel ist, auch möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das heißt, das Unternehmen größer zu machen, stabiler zu machen und zu betreuen. Und wie gesagt, das persönliche Ziel, das 200-jährige Überleben, nicht nur für mich persönlich zu erleben, sondern dass das Unternehmen das natürlich auch erlebt. Also das ist schon wichtig. Und Unternehmen ist ein wechselndes Gebiet. Und sagen wir mal, die Old Economy, wo wir herkommen eigentlich, die ist ja nicht ganz einfach. Wir sind teilweise energieintensiv, wir sind teilweise in Branchen tätig, Bauindustrie, Automobilindustrie. die nicht ganz einfach sind. Also insofern, es sind nicht ohne Herausforderungen. Das ist eigentlich die wesentliche berufliche Herausforderung. Natürlich möchte ich gesund bleiben, glücklich sein, dass meine Kinder gesund bleiben, meine Frau und so weiter. Das sind die persönlichen Ziele, die hat man auch. Mhm. Und das ist das berufliche Thema. Mhm.
Dieses Energie- und Rohstoffthema, das liest man auch ziemlich viel, wenn man so ein bisschen recherchiert zu dir. Das ist ja eigentlich ein Thema, was uns wahrscheinlich für immer beschäftigen wird, egal wie die Entwicklung, Technologie etc. weitergeht.
Ja.
Außer wir erfinden irgendwann eine Technologie, die Rohstoffe produziert aus dem Nichts, aber das würde irgendwie gegen die Energieerhaltung sprechen.
Also das hat mich immer schon beschäftigt, das Thema richtig Rohstoffe, Energie. Natürlich, weil wir in einer rohstoffintensiven, wir handeln mit Zink und Schwefel, das sind unsere Kerngrundstoffe, Rohstoffe. Wir sind energieintensiv, produzieren in der Chemieindustrie auch Energie, aber das Thema Energiefragen, Wettbewerbsfähigkeit, auch Standort Deutschland in Energiefragen, auch in Rohstofffragen, hat mich immer schon beschäftigt. Ich war auch dritter Weg, neben Aufsichtsratstätigkeit, auch in der Politik oder im Verbandswesen ja lange Jahre tätig. Ich war mal 6 Jahre Präsident der Wirtschaftsvereine Metalle, das ist die Vereinigung der Nicht-Eisenmetalle, Aluminium, Kupfer, Zink und so weiter. Da habe ich mich intensiv mit dem Thema Energieversorgung, weil das alles energieintensive Prozesse sind, Rohstoffe, beschäftigt. Ich war mal 2 Jahre Vorsitzender des oder 4 Jahre Rohstoffausschuss im BDI, im Bundesverband der Deutschen Industrie, weil das Thema Rohstoffsicherung und Rohstoffabhängigkeit für diesen Industriestandort Deutschland schon ein wesentliches Thema ist. Und wir sind eben nicht mit Rohstoffen zu sehr gesegnet, deswegen sind wir abhängig von anderen Ländern. Und das war natürlich auch ein Thema. Ich war ja von 2013 bis 2016 auch mal Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, also sag mal oberster Industrievertreter. Dann sehr nah an der Politik mit Frau Merkel, mit vielen Ministern und auch international mit vielen Leuten. Und das war auch das Thema Energie, Rohstoffe, Wettbewerbsfähigkeit, Standortpolitik. Das hat mich schon intensiv beschäftigt. Vom Unternehmen her, von der Herkunft her, und das habe ich dann eben ein bisschen mehr betrieben. Und ich glaube, da sind wir natürlich lange nicht am Ende. Die Abhängigkeit wird immer bestehen, weil wir müssen mit der Abhängigkeit leben und sie managen. Und das ist gerade bei Rohstoffen das Thema kommt immer so in Wellen hoch. Ja. Im Moment ist das wieder sehr aktuell, wenn die Rohstoffpreise gesunken sind, wenn man das Gefühl hat, genug Rohstoffe sind da, dann ist das Interesse der Industrie wieder ein bisschen zurückgehend. Aber das kommt dann wieder hoch und das Thema Energie, ich meine, das haben wir gerade in der Ukraine-Krise, zu Beginn der Ukraine-Krise verschärft gemerkt mit den Gaspreisen, das ist schon für unseren Standort entscheidend. Mhm. Wir haben eine Industrie, die ist energieintensiv, wir sind einer der größten Industrieländer der Welt. Wir haben, glaube ich, 22% unseres Bruttosozialprodukts ist industrierelevant. Und diesen Anteil haben nicht viele Länder und deswegen brauchen wir eben Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und da ist nach wie vor viel zu tun. Ich bin jetzt nicht mehr in der Politik aktiv, also Verbandskarriere war schön, aber die Zeit danach ist noch schöner, sage ich immer. Dann irgendwann ist gut. Aber da ist noch viel zu tun bei uns.
Das andere Wort, was man immer liest, ist dann industriepolitisch oder Industriepolitik. Was bedeutet das eigentlich?
Naja, das ist halt letztlich, sich um die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestands Deutschland zu kümmern. Das sind wettbewerbsfähige Energiepreise, das sind, ich sag mal, das Umfeld. Wir klagen viel über das Thema Regulierung. Ja. Wir müssen schneller werden am Standort Deutschland. Wir klagen natürlich Unternehmer, aber auch Selbstständige, klagen viel über das Thema Steuern. Steuern sind per se lästig, aber ich will gar nicht gegen die Steuern reden. Das Problem ist, wenn Steuern nicht wettbewerbsfähig sind. Ja, wenn ein Land, wenn die Industrie in Deutschland, ich sage mal beispielhaft, mit 30% besteuert wird und in einem anderen Land mit 10%, dann ist natürlich ungleiche Wettbewerbsverhältnisse. Das ist schon mal wichtig, dass wir auch international gleiche Wettbewerbsverhältnisse haben und dass Leistungsfähigkeit auch belohnt wird. Ja, also wenn einer leistungsfähig ist, wenn einer hohe Gewinne macht, soll er meinetwegen auch höhere Steuern zahlen. Aber wir müssen bei der Steuerdiskussion aufpassen, dass wir die Motivation, den Leistungswillen, den wir einfach brauchen hier, dass wir den nicht reduzieren. Mhm.
Echt gut. Danke erstmal für die Insights dazu. Finde ich sehr interessant. Wo kriegst du eigentlich deine Inspiration, deine Quellen her? Wie bildest du dich weiter? Was benutzt du da für Medien?
Na gut, ich lese Zeitungen. Ich lese auch ganz gerne immer noch, habe irgendeine Papier in der Hand. Ich lese also das Handelsblatt, habe ich abonniert. Und wenn ich unterwegs bin, dann lese ich es elektronisch. Versuche hier und da auch eine Frankfurter, verschiedene andere Zeitungen, also wirklich noch in Hardcore, es hat irgendwo was, aber ich bin viel in sozialen Medien ist eigentlich übertrieben. Ich lese viel, LinkedIn lese ich viel, ob das jetzt NTV, ich will jetzt keine Reklame machen für den einen oder anderen, aber ich habe eine ganze Menge News-Dienste, die ich morgens dann kriege, das ist eigentlich schon zu viel, wo ich dann umscrolle und mich erkundige. Ich meine, ich gucke auch die Tagesschau natürlich, wenn ich dann rechtzeitig zu Hause bin und nicht zu müde bin, aber ich sag mal, Social Media, da gibt es ja schon mittlerweile ein Angebot, das ist ja schon überflutend, reizüberflutend und da lese ich sehr viel. Man muss aufpassen, wahrscheinlich lese ich zu viel, ich sollte vielleicht das eine oder andere genauer lesen, dafür weniger lesen, aber es gibt natürlich viele Themen, aber heutzutage Informationen, das ist ja ein Overflow eigentlich, ja. Also man muss schon ein bisschen sortieren, dass man nicht verrückt wird.
Okay, das heißt, du musst dir dann wahrscheinlich irgendwie Zeiten am Tag auch reservieren, oder, um solche Sachen zu machen?
Ja, wenn ich mal Zeit habe, im Auto bin oder reise, gucke ich mir das an, morgens früh oder wenn ich abends nicht schlafen kann, das sollte man jetzt nicht, das ist jetzt kein Ratschlag, weil das ist ja nicht gut, hört man immer wieder, oder wenn man nachts nicht schlafen kann, mal ein bisschen rum zu zappen und zu scrollen, also es gibt einfach verschiedene Gelegenheiten, das sollte man jetzt nicht gerade, wenn man am Autosteuer sitzt, selber macht, da sollte man nicht unbedingt lesen, das ist schon klar. Und es gibt genug Gelegenheiten, das zu machen eigentlich, aber die Frage ist insofern gut, man muss sich auch disziplinieren, ja? Also nur in diese Kisten gucken und man muss das Handy auch mal, das sagt einer, dem es auch schwerfällt, aber trotzdem das Handy mal weglegen. Das hilft auch.
Hast du so andere Mechanismen, um das ganze Zeug abzublocken? Also gibt es irgendwas, auf was du da komplett verzichtest oder?
Also verzichten, ich meine, ich habe jetzt nicht, ich mache kein bewusstes Digital Detox, wie manche machen, ja. Ich sag mal, ich versuche ein, zweimal die Woche joggen, Sport zu machen oder gehe gerne mal in die Sauna und dann einfach mal, vor allem nehme ich auch kein Handy mit, da ist wirklich mal 2-3 Stunden einfach mal Ruhe, ja. Das mache ich am Wochenende ganz gerne mal. Und klar, wenn man mit der Familie am Tisch sitzt, beim Mahlzeit, also es gibt genug Gelegenheiten, wo man das Handy auch weglegen kann. Aber man muss sich schon erziehen und da bin ich auch, ich würde mal so sagen, nicht ungefährdet, ja, dass ich das so viel in der Hand habe.
Nicht schlecht. Eine Frage noch zum Schluss. Was würdest du machen, wenn man dir diese ganzen Sachen jetzt verbieten würde? Also kein Business, keine Wirtschaft.
Also das ist eine gute Frage, das überlege ich mir manchmal auch. Denn mit 66 Jahren ist natürlich irgendwann, dann geht es irgendwo langsam zurück. Also ich kann mir vorstellen, dass ich die Aufsichtsratsjobs noch, wenn ich gesund bin, noch länger wahrnehme, dass ich auch hier und da immer verschiedene Sachen annehme. Also ich bin weit davon entfernt, trotz des Alters jetzt nur noch mich in den Garten zu setzen, meinem Rasenroboter zuzugucken. Das ist manchmal ganz entspannend, aber auf die Dauer muss das nicht sein. Also aktiv bleiben, aber auch Sport machen, auch reisen. Und ich habe meiner Frau noch mal gesagt, hör mal, ich stelle mir jetzt vor, weil es im Moment schon viel Themen sind, viel Arbeit ist aus verschiedenen Gründen. Und natürlich das Handy immer bimmelt und immer Mails und SMS und Nachrichten kommen und sowas. Irgendwann machen wir demnächst mal jetzt 2-3 Wochen eine Schiffsreise und ich vergesse aus Versehen mein Handy zu Hause und einfach nur weg und so weiter. Ich weiß genau, nach einem Tag würde ich wahrscheinlich verrückt werden und immer an Büro anrufen, ist irgendwas, etwas passiert da. Also der Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist relativ gering, aber ein bisschen weniger wäre auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, das liegt ja eigentlich an mir selber. Ich muss mich an die eigene Nase fassen.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, wie gesagt, ich werde alles beruflich ein bisschen weniger machen vielleicht irgendwann, aber dass ich sozusagen trotz des etwas höheren Alters mich zurückziehe, ist gering. Ich habe als BDI-Präsident mal die Rente mit 70 gefordert. Ich habe nie so viel Shitstorm in der Bild-Zeitung gekriegt wie damals, natürlich. Diese Forderung kommt heute immer wieder von verschiedenen, die ist auch immer noch richtig, die ist richtiger denn je. Wir werden alle älter, unsere durchschnittliche Lebenserwartung, vielleicht nicht von uns, aber von den Neugeborenen, steigt. Alle 4 Jahre statistisch um ein Jahr, das heißt, wir müssen länger arbeiten, um das einfach hinzukriegen. Und deswegen stehe ich immer noch hinter dem Ziel, Rente mit 70 oder ein bisschen mehr, da kann ich ja nicht jetzt schon früher aufhören. Also das muss ich ja dann zumindest ein Beispiel sein.
Du hast vorher ja Langlebigkeit angesprochen, da gibt es ja Untersuchungen und die Völker oder die, sage ich mal, Städte und Länder, die sehr lange leben und auch teilweise statistisch überdurchschnittlich oft 100 werden. Bei denen gibt es selten sowas wie Ruhe. Das Wort gibt es da teilweise gar nicht. Also ich war letztens in Japan letztes Jahr, in Okinawa, da gibt es keinen Ruhestand. Klar gibt es andere Tätigkeiten im Alter, aber die werden dann nicht in den Ruhestand geschickt, weil bei uns ist ja der Ruhestand A, natürlich irgendwie fertig mit der Arbeit und man kriegt dann Rente. Aber B, ist es auch irgendwie eine Entkopplung aus der Gesellschaft. Das ist ja eigentlich gar nicht so gut.
Das glaube ich auch. Also ich sag mal, Ruhestand, das Wort. Danke, weil das Wort ist schon irgendwie, man kann was anderes machen, ja, und sich nur noch sozusagen, nur noch Ruhe, glaube, das ist nicht gesund. Das glaube ich auch, kenne ich auch für mich, ist nicht gesund. Ich habe so ein, seit Weihnachten habe ich Whoop, das ist so ein Gerät, ja, was auch Longevity alles mögliche misst und du hast einen Ring, genau. Ja. da beschäftige mich viel, da gucke ich morgens immer drauf, muss ich mal eingeben, ob ich, was ich gemacht habe abends, ob ich gut geschlafen habe oder nicht, das sagt er mir dann auch, das fühle ich zwar meistens auch, aber da ist vieles dran und da ist auch eine Funktion, das Thema Alterung, ja, und im Moment seit Wochen alter ich um 0,7%, also ich alter weniger, als ich biologisch alter, also insofern ist das schon mal ganz gut, vielleicht mache ich nicht alles falsch mit Sport und Leben und ist Arbeit auch ganz gesund, glaube ich auch. Man kann es ein bisschen weniger machen, aber man merkt es von vielen, die sich wirklich von jetzt auf gleich dann in den Ruhestand verabschieden, in Anführungsstrichen wirklich nur Ruhe machen und dann die Füße hochlegen und nichts mehr machen, die sind manchmal ganz schlecht dran. Also ja, kontrollierter Ruhestand, wie ich mal so sagen, ist nicht schlecht.
Ja, ist wie bei allem, wenn man es, if you don't use it, you lose it.
Ja, ja. Genau.
Das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Zeit und auch für die offenen Einsichten in alles.
Ja, vielen Dank und hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn es ein bisschen interessant ist und der eine oder andere Spaß hat beim Zuhören, würde mich freuen.
Das werden wir rausfinden. Jeder, der bis jetzt zugehört hat, kann uns natürlich Kommentare lassen hier auf Spotify oder auf einer anderen Plattform. Ihr könnt natürlich auch die Episode nehmen, jemanden weiterschicken, der sie auch hören soll, wenn ihr der Meinung seid, das macht Sinn. Und wir freuen uns über direktes Feedback. Man kann uns auf LinkedIn erreichen. Die Links sind unten in den Shownotes und das Ganze hier ist möglich, weil ich noch einer anderen Profession nachgehe. Sprich, wenn ihr interimistische Aufgaben habt im Unternehmen, es können M&A-Projekte sein, Post-Merger-Integration, Systemeinführungen, Organisationsumbau, Aufbau oder auch ganz klassisch Projekte und Linien, dann kommt gerne auf uns zu. Wir haben einen sehr guten Talentpool, den kann man dafür einsetzen, aber manchmal hilft auch das Gespräch und man findet eine andere Lösung im eigenen Netzwerk oder im eigenen Unternehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Gespräch und aufs nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank und viel Erfolg auch bei den ganzen Unternehmungen.